Mein Name ist André Meyer und ich und meine Frau, wir sind seit 22 Jahren ein Teil von dieser Familie, meine Kinder selbstverständlich auch, von dieser FEG Kloten. Das heutige Thema ist in erster Linie eine Predigt für mich. Darum heisst der Titel ja auch «Das Ende meiner Rastlosigkeit». Ich weiss nicht, ob du auch Rastlosigkeit kennst. Es tut mir leid, das ist meine Rastlosigkeit. Und eigentlich sind ihr heute Morgen nur Zeugen von meinem Selbstgespräch. Es tut mir leid, dass ich euch das einfach anmuten darf. Ich selber habe äußerst rastlose Jahre hinter mir, die einen Tribut gefordert haben und einen Preis kostet. Habe ich meine Ressourcen, meine Kraft, meine Talente, meine Fähigkeiten, mein Geld, meine Zeit für das Wichtigste im Leben eingesetzt? Habe ich Prioritäten richtig gesetzt und mich nach dem richtigen Leben, das von Gott vorgesehene Leben, ausgerichtet und angestrebt? Er ist ja der Erfinder vom Leben. Ich bin 56 und wenn ich da zurückschaue, Benni, wie war deine Predigt? Negative Gedanken. Also wenn ich da zurückschaue, ach, wisst ihr was? Lasst uns das einfach vergessen, einen Strich drunter ziehen. Es ist nie zu spät für Veränderung. Man hat nie ausgelernt. Danke Gott für jede neue Erkenntnis und dein Lernen. Sind ihr bereit, heute Morgen mit mir etwas zusammen zu lernen? Also, dann lasst uns loslegen. Ja, super. So. Wie immer, wenn ich etwas lerne, dann brauche ich eine Initialisierung. Irgendetwas setzt mich in Bewegung, um zu lernen. Klar, jetzt bei dieser Rastlosigkeit ist es darum gegangen, zu erforschen, zu suchen, um was geht es überhaupt und was gibt es für Mittel und Lösungen dagegen. Und ich habe das mal ein Buch gelesen von John Mark Comer zum Thema «Das Ende der Rastlosigkeit». Das Buch hat mich sehr gefesselt und prägt nach wie vor. Ich werde vieles jetzt im weiteren Verlauf der Predigt aus dem Buch zitieren und euch am Schluss auch noch den Buchhinweis weitergeben können, falls ihr euch möchtet tiefer mit dem Thema auseinandersetzen. Also, lasst uns einsteigen ins Thema und als erstes mal die Rastlosigkeit, das Gestresstsein, das Pressieren entlarven. Was ist die Rastlosigkeit und wie präsentiert sie sich? Das ist einmal die Rastlosigkeit in der Technologie. Es ist doch wirklich erstaunlich, vor nicht allzu langer Zeit hat noch niemand von uns ein Smartphone gehabt oder einen WLAN-Zugang. Jetzt können wir unser Leben ohne etwas, was es nicht einmal gegeben hat, wo meine Kinder auf die Welt gekommen sind, wir können uns das nicht mehr vorstellen ohne. Es war im Jahr 2007, wo Steve Jobs das erste iPhone auf den Markt gebracht hat. Auch in diesem Jahr ist Facebook für jeden zugänglich geworden, der eine E-Mail-Adresse hat. Und auch Twitter war zum ersten Mal eine eigene Plattform. Also 2007, das ist gar noch nicht so lange her. Ihr wisst selber, wie stark ihr persönlich von dieser Technologie beeinflusst seid. Und wie viel Einfluss das auf eure persönliche Rastlosigkeit, auf euer Gestresstsein, was das für einen Einfluss hat. Braucht ihr noch ein bisschen Statistiken? Kommt, wir gehen noch ein bisschen durch Statistiken. Wisst ihr, wie viel Mal, dass man ein Smartphone durchschnittlich berührt pro Tag? 2617 Mal. Aber in der Statistik ist gestanden, dass die Millennials wahrscheinlich doppelt so viel sind, weil die Statistik ist schon ein bisschen älter her. Also, die Millennials doppelt so viel. Wie viel, und ich glaube, das weiss ziemlich all, weil das sagt uns das Smartphone oder das iPad auch, wie viel Zeit verbringst du pro Tag am Smartphone? Und auch da selbstverständlich eine Statistik, es sind 2,5 Stunden, verteilt auf 76 Sessions. Eine interessante Studie sagt auch aus, dass allein der Aufenthalt im gleichen Raum mit unserem Handy, selbst wenn es ausgeschaltet ist, hat das einen Einfluss, das heisst, das Arbeitsgedächtnis und Problemlösungsfähigkeiten von einer Person sind verringert. Nur schon, wenn wir im gleichen Raum drin sind. Ganz eine spannende Aussage. Auf Deutsch, die Technologie macht uns dümmer. Das Gerät ruft ständig, ganz leislich unseren Namen in unser Hirn hinein. André, da bin ich. André, schau noch geschwind, was los ist. Die neuesten News. Und das ist ja nur das Handy mit den Social Medias. Da kommt aber noch der ganze PC, E-Mail, Internet, Fernsehen, Netflix und so weiter, kommt alles noch dazu. All das, das macht etwas mit uns. Unsere Aufmerksamkeitsspanne. Aufmerksamkeitsspanne ist, wie lange kannst du dich auf etwas konzentrieren, ohne dass nicht gerade wieder ein anderer Gedanke reinkommt. Auch da Statistik, unsere Aufmerksamkeitsspanne ist mittlerweile geringer als die von einem Goldfisch. Im Jahr 2000 ist die Aufmerksamkeitsspanne bei den Menschen bei 12 Sekunden gewesen, im Schnitt. Seitdem ist sie mittlerweile auf 8 Sekunden oben runtergesunken. Goldfisch haben eine Aufmerksamkeitsspanne von doch satten 9 Sekunden. Ich weiss nicht, wie man so etwas messen kann, aber die Statistik sagt das aus. Das bedeutet, ich habe euch schon längstens verloren, weil ich rede mehr als 9 Sekunden. Tut mir leid. Aber vielleicht kann ich euch ja wieder gewinnen. Und übrigens, wie viel Mal hat dein Handy jetzt schon vibriert, weil irgendeine Nachricht gekommen ist, irgendeine Aufmerksamkeit? Sucht ist die unerbittliche Anziehungskraft von einer Substanz oder einer Aktivität, die so zwanghaft wird, dass sie schließlich mit dem Alltagsleben in Konflikt gerät. Nach Jahrtausenden von langsamer, allmählicher Beschleunigung hat die schiere Geschwindigkeit von unserer Kultur in den letzten Jahrzehnten einen exponentiell wachsenden Wahnzustand, erreicht. Was machen all die Ablenkung, die Sucht und das Tempo vom Leben mit unserer Seele? Hast du dich das jemals gefragt? Immer mehr Experten bezeichnen Hektik als Krankheit. Brauchst du noch äußere Erkennungszeichen? Reizbarkeit, Überempfindlichkeit, Ruhelosigkeit, Workaholic, Gefühllosigkeit, Vernachlässigung vom Körper, Vernachlässigung von deinem geistlichen Leben, Isolation. Ich bekenne mich schuldig. Ich bin auch in dieser Rastlosigkeitsfalle von der Technologie geraten und ich habe mich bewusst im letzten Sommer entschieden, da wieder rauszukommen. Ich habe für mich persönlich angefangen, auf News zu verzichten. Ich bin also nicht mehr ganz auf der Höhe, was da alles passiert und dass in Indien wieder irgendein Zug entgleist ist. Ich weiss das schlichtweg nicht mehr. Aber ich kann euch sagen, ich habe ein Experiment gestartet im letzten Sommer und ich habe es immer noch nicht aufgehört. Ich bin immer noch voll in dem Experiment drin und es fühlt sich wahnsinnig gut an. Es ist wirklich eine Entschleunigung, wenn du nicht ständig irgendwelche News hin und her säckeln tust. Ich kann euch ermutigen, auch da, ihr habt es am letzten Sonntag gehört, als erstes einfach irgendwann mal einfach Stopp sagen. Es liegt sehr, sehr viel Freiheit und Glück jedem kleinen Erfolg. Geschäftigkeit. Was ist meine Standardantwort auf die Frage, wenn ich gefragt wird, wie geht's dir, André? Als erstes tue ich mal ein bisschen zögern, um die Ernsthaftigkeit von dieser Frage zu unterstreichen. Dass es nicht banal wird sein, was ich jetzt für eine Antwort gebe. Dabei ist sie banal. Meine Antwort ist normalerweise, ich habe sehr viel zu tun. Es läuft sehr viel. Aber es geht mir gut. Ich bin glücklich. Wenn ich mir das so überlege, dann frage ich mich, ob ich wirklich verstehe, was man unter glücklich versteht. Wir sind alle ständig beschäftigt. Das Problem ist nicht, dass wir viel zu tun haben. Jesus war auch sehr beschäftigt gewesen, sondern dass wir viel zu tun haben. Es hat eine Umfrage gegeben unter 20'000 Christen auf der ganzen Welt mit der Feststellung, dass Geschäftigkeit eines der allergrössten Probleme und die grösste Ablenkung vom geistlichen Leben ist. Christen passen sich einer Kultur von der Geschäftstätigkeit, Hektik und Überlastung an. Das führt dazu, dass Gott im Leben der Christen immer mehr an den Rand gedrängt wird. Was wiederum dazu führt, dass die Beziehung zu Gott sich verschlechtert. Und das wiederum führt dazu, dass Christen noch anfälliger dafür werden, säkuläre Vorgaben dafür zu übernehmen, wie sie das Leben haben und was noch mehr an Anpassung soll stattfinden. An einer Kultur von dieser Geschäftstätigkeit, Hektik und Überlastung führt. Und dann fängt der ganze Kreislauf wieder von vorne an. Schlechte Nachrichten für dich, Benny. Es tut mir leid, aber aus dieser Studie geht hervor, dass Pastoren zu den Schlimmsten gehören, was die Geschäftstätigkeit anbetrifft. In der gleichen Kategorie wie Anwälte und Ärzte. Mir ist etwas ganz Wichtiges bewusst worden. Mit einer gehetzten Seele kann ich nicht im Reich Gottes leben. Mit einer gehetzten Seele kann ich nicht im Reich Gottes leben. Niemand kann das. Das Pressieren, Stress und Geschäftigkeit, das haltet uns nicht nur von der Liebe, der Freude und dem Frieden von Gottes Reich ab. Im Kern von dem, wonach wir uns doch sehnen. Sondern sie haltet uns schlicht und einfach auch von Gott selber ab. Nochmal, ein gewisses Maß an Betriebsamkeit ist in Ordnung. Oder zumindest unvermeidlich. Es gibt sogar eine Zeit, wenn man muss pressieren. Wenn der Frau die Fruchtblase platzt oder das zweijährige Kind auf die Strasse zusäckelt. Aber sind wir ehrlich, die Momente sind rar. Das chronische Pressieren, Stressen und Geschäftigkeit, wo wir für normal halten und wo die meisten von uns als Standardeinstellung leben, ist pathologisch und im technischen Sinn ein Krankheitserreger, der in der Masse der Bevölkerung freigesetzt wird und Krankheit und Tod verbreitet. Konsumkultur. Ein französischer Soziologe hat darauf hingewiesen, dass in der westlichen Welt der Materialismus zum neuen, vorherrschenden Sinnsystem geworden ist. Nicht der Atheismus ersetzt das kulturelle Christentum, nein, sondern das Shopping. Wir beziehen unseren Lebenssinn heute aus dem, was wir konsumieren. Wir beziehen sogar unsere Identität aus den Sachen, die wir kaufen oder verkaufen. Niemand von uns würde es zugeben, aber viele von uns glauben an den Satz, ich bin, was ich kaufe, oder noch besser, ich bin, was ich trage. Oder die Marke von meinem Telefon oder das Auto, wo ich fahre, oder die Gegend, wo ich wohne. Das ist meine Identifikation. Für viele Menschen sind diese Sachen nicht einfach nur Sachen, sondern sie sind Identitäten. Es gibt einen Grund, warum der einzige andere Gott, wo Jesus jemals mit Namen genannt hat, der Gott Mammon ist. Der Gott vom Geld. In Matthäus 6, 24 steht, niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Entweder wird er der eine bevorzugen und der andere vernachlässigen oder dem einen treu sein und dem anderen hintergehen. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon gleichzeitig dienen. Er sagt klipp und klar, dass wir nicht beides und beiden gleichzeitig dienen können. Das Ziel der Konsumwirtschaft ist, dass die Wünsche der Mensch Bedürfnisse überlagern. Unsere Bedürfnisse, die wir haben, ist etwas zu essen zu haben, Kleider zu haben, ein Dach über dem Kopf zu haben. Das sind die absoluten Grundbedürfnisse. Und da geht es immer darum, und das ist auch das Ziel dieser Konsumwirtschaft, dass wir das mit Wünschen überlagern können, dass wir noch viel mehr wollen, als das, was unsere Grundbedürfnisse betrifft. Die Werbung ist heute nicht mehr darauf ausgelegt, den Vorteil von einem Produkt oder Qualität herauszuheben. Es geht immer nur um Wünsche zu befriedigen. Das glückliche Pärchen, das da im Cabrio genussvoll am Sonnenuntergang entgegenfährt. Es geht gar nicht mehr ums Auto, sondern darum, dass wir mit dem Auto ein glückliches Paar sein werden. Werbung ist in dem Sinn Propaganda geworden, die darauf ausgelegt ist, zu suggerieren, dass du glücklicher wirst, je mehr du konsumierst. Je mehr du kaufst, je mehr du willst. Und schon bist du in dem Hamsterrad von den unerfüllten Wünschen, weil es ist nie genug. Und der Rastlosigkeit, weil wir glauben, nie, wirklich nie genug zu haben. Da gibt es eine Lösung dazu. Ich habe eigentlich nur in Wort gefasst, was du bereits weißt. Wir haben ein Problem mit dem Pressieren, mit dem Stress und dieser Hektik, mit dieser Rastlosigkeit. Aber wir sind heute alle zusammen da, weil wir auf Jesus schauen. Sonst würdet ihr ja nicht unbedingt da sitzen heute Morgen. Wir schauen auf Jesus. Also was meint denn also Jesus zu dieser Epidemie von Pressieren, Stress und Zeitnot? Wir lesen das ganz anschaulich im Matthäus-Evangelium, Kapitel 11, Vers 28 bis 30. Kommt alle zu mir. Die ihr geplagt und mit Lasten beschwert seid. Bei mir erholt ihr euch. Unterstellt euch mir und lernt von mir, denn ich bin freundlich und von Herzen zum Dienen bereit. Dann kommt Ruhe in euer Leben, denn mein Joch trägt sich gut und meine Last ist leicht. Bitte lasst das nochmal für euch. Nehmt euch Zeit dazu, um diesen Vers zu lesen. Ich möchte gerne den Vers ein bisschen in einer anderen Version nochmal zitieren. Bist du müde? Bist du ausgelaugt? Vielleicht ausbrennt, auch von der Religion. Komm zu mir, komm mit mir und du wirst dein Leben wiederfinden. Ich zeige dir, wie du wirklich zur Ruhe kommen kannst. Begleite mich und arbeite mit mir. Schau zu, wie ich es mache. Lern die unbeschwerten Rhythmen von der Gnade kennen. Ich werde dir nichts Schweres oder Unpassendes auferlegen. Leiste mir Gesellschaft und du wirst lernen, frei und leicht zu leben. Das ist eine Einladung an alle Müden, Ausbrennten, Gestressten und all denen, die im Stau stehen. Oder mit ihrer To-Do-Liste in Verzug sind oder nach der nächsten Tasse Kaffee greifen, um den Tag zu überleben. Jesus hat Lehrling gehabt. Das hebräische Wort Talmidim wird normalerweise mit Jünger oder Schüler übersetzt. Für mich ist es ein treffenderes Wort. Man kann dem auch eben sagen, ein Lehrling. Ein Stift, sagen wir da in der Schweiz. Ein Stift ziehen bedeutet, in die Lehre zu gehen und ausgebildet zu werden. Von Jesus ausgebildet zu werden. Das Bild da mit dem Joch ist ein bisschen ein spezielles Bild für uns, die da nicht in der Agrarwirtschaft tätig sind im 21. Jahrhundert. Aber weil wir verstehen unter Joch, verstehen wir Arbeit, Härte. Das ist aber nicht so gemeint. Im ersten Jahrhundert war ein Joch ein gängiger Begriff für die Art und Weise, wie ein Rabbiner Tora gelesen hat. Es war seine Lehre, wie man Mensch sein sollte. Seine Weise, wo manchmal erdrückende Last vom Leben zu schultern. Es ist für uns eher ein fremdartiges Bild. Mir hilft es, das Joch als Werkzeug oder Ausrüstung zu verstehen. Es geht darum, dass man sein Werkzeug, seine Ausrüstung, die für zwei gemacht sind, anlegt. Mit dieser Ausrüstung schulden wir die Aufgabe des Zweiten. Er sagt mir, dass seine Ausrüstung leicht ist, dass er neben mir und vorausgeht und dass ich einfach von ihm lernen soll. Ihm abschauen, ihn kopieren. Der Sinn von einer Ausbildung bei Jesus besteht darin, dein ganze Leben nach seinem Vorbild zu gestalten. Und dabei deine Seele zu erfrischen. Der verkrümmte Teil von dir wieder in Form bringen. Heilig in den tiefsten Bereich von deinem Wesen zu erfahren. Zu erleben, was Jesus mit Leben in ganzer Fülle nennt. Es geht darum, sich die Art und Weise, wie er lebt, zu eigen machen und so zu leben, wie er es sein ganzes Leben gemacht hat. Oder zusammengefasst, wenn du das Leben erleben willst, wo Jesus erlebt hat, dann musst du den Lebensstil von Jesus annehmen. Nochmal, wenn wir das Leben erleben wollen, wo Jesus erlebt hat, dann müssen wir den Lebensstil von Jesus annehmen. Persönlich hat es mich getroffen, der Autor schreibt, dass die westliche Kirche Tatsache ein bisschen aus den Augen verloren hat, dass Christsein ein Weg ist, eine Lebensweise. Es geht nicht nur um eine Reihe von Ideen, das nennen wir dann Theologie, oder eine Liste von Gebot und Verbot, das nennen wir dann Ethik. Das ja auch, aber Christsein ist doch so viel mehr. Es ist eine Lebensweise, die auf der Lebensweise von Jesus selber basieren tut. Ein Lebensstil. In der kirchlichen Tradition, da reden wir ja viel über Theologie und Ethik, aber wenig über den Lebensstil. Aber der Lebensstil, das ist genau das, worum es geht. Ich weiss, das ist eine steile Aussage. Aber es soll uns wirklich zum Denken anregen. Ich habe uns so ein bisschen vier Mittel zum Zweck, vier Wege gegen die Rastlosigkeit mitgenommen. Und die möchten wir miteinander einmal genauer erörtern. Beginnt zum Thema Stille und Einsamkeit. Der Lärm von der modernen Welt, der macht uns taub für die Stimme von Gott. Auch so eine steile Aussage. Der Lärm von der modernen Welt macht uns taub für die Stimme von Gott. Schauen wir doch das Leben von Jesus an. Nach seiner Taufe, Johannes hat ihn ja getauft, man kann das in Matthäus 3 nachlesen, ist ja eine Stimme aus dem Himmel oben abgekommen. Dies ist mein über alles geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Dies ist mehr als ein emotionales Hoch. Stellt euch vor, das ist mein über alles geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Das ist mehr als ein emotionales Hoch. Es ist auch mehr als ein geistliches Hoch. Das ist doch die absolute Startrampe, von der aus Jesus jetzt hat können in die Welt rausgehen. Hey, ich bin ausgerüstet worden mit dem Heiligen Geist. Gott hat selber gesagt, dass er Freude hat an mir. Aber jetzt könnte ich Gott sofort doch lossäckeln in die nächsten Dörfer rein und anfangen, das Evangelium zu predigen. Es gibt doch keinen besseren Startpunkt, um jetzt in die Welt rausgeschickt zu werden. Doch bereits im nächsten Vers lesen wir: Danach führte der Heilige Geist Jesus in die Wüste, weil er dort vom Feind auf die Probe gestellt werden sollte. Nachdem er 40 Tage und 40 Nächte keine Nahrung zu sich genommen hatte, war er sehr hungrig. Unter Wüste muss man nicht zwingend Sand und Hitze verstehen. Das griechische Wort Eremos kann man auch mit verlassenen, abgelegenen, einsamen, ruhigen Ort übersetzen. Wenn man die Bibel gelesen hat, dann weiss man, dass Jesus muss sich dem Bösewicht stellen. Das Böse muss besiegt werden. Aber warum in der Wüste? Warum allein? Und warum nach 40 Tagen Fasten? Stell dir vor, er ist zuerst an den einsamen Ort gegangen, 40 Tage lang gefastet und erst dann, nach diesen 40 Tagen, sind die Angriffe gekommen, wo der Teufel ihm, Satan ihm begegnet ist. Aber es ist nur dort, nach diesen 40 Tagen, wo Jesus auf dem Höhepunkt war von seinen geistlichen Kräften, um am Widersacher zu widerstehen. Erst nach 6 Wochen Gebet und Fasten an einem ruhigen Ort ist er überhaupt in der Lage, es mit dem Find selber aufzunehmen und unbeschadet davon zu kommen. Das ist ein Lebensstil. Das ist ja wahnsinnig. Die ganze Vorbereitung, um mit dem grössten Feind, um den Kampf zu haben, ist die ganze Vorbereitung 40 Tage in der Ruhe. Normalerweise ist es bei uns ja genau umgekehrt. Wenn wir viel zu tun haben, das Leben hektisch ist, und Menschen uns die ganze Zeit beanspruchen, ist die Stille das Erste, was wir opfern. Anstatt die Stille verstärkt zu suchen. Der Sabbat. Das hebräische Sabbat bedeutet wörtlich aufhören. Es ist einfach ein Tag, an dem wir aufhören zu arbeiten, aufhören zu wählen, aufhören uns zu sorgen, einfach nur aufhören. Im Lebensrhythmus von Jesus ist eine zentrale Praxis eingebaut. Einen ganzen Tag nur zum Entschleunigen, zum Innehalten. Und das jede Woche. Es gibt viele Geschichten über Jesus und den 7. Wochentag. Eine spezielle Geschichte, die uns das ganz klar vermittelt, die steht in Markus 2, ab Vers 23. Jesus ist da mit seinen Jüngern oder Lehrlingen an einem Sabbat durch ein Kornfeld gelaufen. Und die Jünger fangen da die Ähren abzurupfen und Körner zu essen. Die Pharisäer, die stören sich daran und machen Jesus darauf aufmerksam, dass das am Sabbat nicht erlaubt ist. Jesus entgegnet den Pharisäern: Und zwar gerade in einem Beispiel, ja, du, aber der David, der hat sogar von der geweihten Brot gegessen und hat damit auch das Gesetz nicht eingehalten. Kernaussage war, der Sabbat ist für den Mensch geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. Darum kann auch Jesus, weil er das geschaffen hat, darüber bestimmen, was am Sabbat gemacht werden darf und was nicht. Aber die Menschen haben aus dem Sabbat eben genau das gemacht, mit einer strengen Gesetzeslehre, dass man zuerst hat müssen, man hat als Mensch sich müssen dem können anpassen können, dass man überhaupt gerecht worden ist am Sabbat. Dabei ist es eigentlich genau umgekehrt. Der Sabbat ist für uns geschaffen worden, zum einfach mal aufhören. Weil der, der das Leben erfunden hat, weiss genau, dass wir das brauchen in unserem Lebensrhythmus. Es hat schon viele Kulturen und Firmen haben probiert, 10-Tage-Woche zu machen und Produktivität zu steigern. Es ist alles gescheitert. Das ist ein Grundgesetz, dass wir immer wieder Ruhe brauchen. Und das Erstaunliche ist ja, dass genau das Gesetz von dem Sabbat ist das Nummer 3 von den 10 Geboten. Das hat es in die 10 Gebote hineingeschafft. Ich glaube, wir können das nicht einfach negieren. Ich glaube, das ist etwas, was wir als Menschen brauchen. Und das ist das, was Jesus für uns vorgesehen hat. Der Sabbat ist ein Geschenk vom Schöpfer, das wir geniessen und dankbar sollten empfangen. Das hebräische Wort Shabbat kann man auch mit sich freuen oder geniessen übersetzen. Der Sabbat ist ein ganzer Tag dafür, der dafür reserviert sein sollte, dass wir ein Beispiel von Gott folgen, innehalten und uns freuen. Die Welt geniessen. Uns freuen, dass wir in dieser Welt leben dürfen. Und vor allem uns freuen an Gott. Der Sabbat ist nicht einfach ein arbeitsfreier Tag. Den verbringen wir ja normalerweise mit Einkaufen, Putzen, Reparieren, Steuererklärungen ausfüllen etc. Aber tu mal darauf achten, wie einfach und frei und grosszügig und nicht gesetzlich das Gebot vom Sabbat, von dem speziellen Tag, von der 7-Tage-Woche ist. Es geht nur um Ruhe und Anbetung. Das sind weit gefasste Kategorien. Sie lassen viel Raum für Interpretationen, je nach Persönlichkeit oder Lebensphase zu. Es gibt keine Formel, keine Checkliste und keinen Zeitplan. Du machst, was du willst. Das Wichtigste ist, einen Tag frei zu haben für nichts anderes als Ruhe und Anbetung. Und mit Anbetung ist nicht nur Singen da jetzt im Gottesdienst gemeint. Es geht um die Ausrichtung vom ganzen Leben auf Gott. Alles, was dein Herz darauf ausrichtet, Gottes Realität und Güte neu zu erkennen und dankbar anzunehmen, ist damit gemeint. Gorin und ich, wir möchten das Geschenk miteinander wieder neu entdecken. Wir haben damit gestartet und haben unser Handy für den Sonntag verbannt. Wir möchten den Tag wirklich als Ruhe und Anbetung geniessen. Wir haben auch unsere Kinder informiert, dass sie uns nicht mit dem Handy erreichen können. Wir sind nicht erreichbar am Sonntag über das Handy. Wir tun uns gerne unsere Erfahrungen austauschen, die wir da damit machen. Lasst uns darüber im Gespräch bleiben. Das einfache Leben. Eins von den vielen Gründen dafür, dass das Glücksempfinden im Westen sinkt, während der Aktienkurs immer weiter steigt, liegt darin, dass der Materialismus unsere Gesellschaft auf ein frenetisches, unhaltbares Tempo beschleunigt hat. Streben nach Besitz ist ein Motor für die Rastlosigkeit. Jeder einzelne Gegenstand, den du kaufst, kostet dich nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Das ist für mich ein ganz schwieriges Thema. Da bin ich extrem auf die Lehre von Jesus angewiesen. So vieles, was Jesus gelehrt hat, vor allem über Geld und Besitz, sind kein Gebot, sondern einfach Geschichten. Geschichten darüber, wie das Leben funktioniert. Es liegt mehr Glück im Geben als im Nehmen, steht in der Apostelgeschichte. Wohlgemerkt, das ist kein Befehl und kein Gesetz. Es ist eine Beobachtung über die menschliche Grundbeschaffenheit. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen, haben wir vorher schon gelesen. Auch hier, es ist kein Befehl. Es ist einfach, das könnt ihr nicht. Nicht, das dürft ihr nicht. Das könnt ihr nicht, das bringt ihr nicht an. Das wahre Leben wird nicht daran gemessen, wie viel wir besitzen. Er hat nicht befohlen, kaufen nicht mehr als 3 Paar Schuhe. Hat er nicht befohlen. Er macht lediglich eine Aussage darüber, wie das Leben wirklich funktioniert. Die wichtigsten Sachen im Leben befinden sich nicht in deinem Kleiderschrank, in unserem Kleiderschrank, in unserer Garage oder auf unserem Bankkonto. Merkst du, was Jesus macht? Er spricht aus, was wahr ist. Ob wir ihm glauben oder nicht, das ist eine andere Sache. Ich bin bis ca. 2016 stark auch am Materialismus verfallen. Es ist nicht nur wegen Geld oder Sachen gegangen, sondern vor allem auch wegen der weltlichen Anerkennung, Macht. 2018 war für mich ein grosser Meilenstein gewesen. Ich habe mich dort gezwungen, einen extrem gut bezahlten Job einfach zu kündigen. Weil ich habe mich dazu zwingen, wegzukommen von dieser Angst und von dem Mammon. Von dieser Abhängigkeit auch vom Mammon. Und es war ein absoluter Befreiungsschlag gewesen. Ich habe mich da auch auf etwas rausgewagt. Aber ich bin wirklich extrem dankbar darüber. Bestrebung nach einem einfacheren Leben, das hat sich sowas von gelohnt und lohnt sich immer noch tagtäglich. Natürlich, ich bin persönlich weiter auf dem Weg, bin noch nicht angekommen, werde nie angekommen, solange ich auf dieser Erde bin. Aber ich möchte wirklich noch vieles von Jesus lernen. Einfaches Leben. Entschleunigung. Corinne und ich sind vorletzte Woche in Griechenland gewesen, in der Ferien. Ich glaube, das entschleunigte Leben, das haben sie dort in Kalamata erfunden. Bis die Kellnerin in diesem schicken Lokal sich endlich aufgemacht hat, um uns zu bedienen. Und bis es dann endlich mal so weit gekommen ist, dass sie den Kaffee gebracht hat. Und der Kaffee ist ja schon minutenlang auf dem Tresen oben gestanden. Wir haben uns wirklich gefragt. Aber die haben auch all dort langsamer geredet. Also irgendwo haben die dort die Entschleunigung erfunden. Gehen Sie mal auf Griechenland, wenn ihr das wollt, anschauen. Aber dabei sehen wir ja auch, oder wir haben gesehen, wir selber, wir haben keine entschleunigte Erwartungshaltung. Was können wir am Lebensstil von Jesus ableiten, um unser Leben zu entschleunigen? Es gibt da die Geschichte vom Lazarus, das ist ein Freund von Jesus, der krank geworden ist. Und mit Freund meine ich, der Lazarus war wirklich ganz ein enger Freund von Jesus. Und mit krank meine ich, der Typ war wirklich todkrank gewesen. Also nicht einfach nur ein bisschen krank. Wo Jesus die Nachricht bekommen hat, dass der Lazarus todkrank ist, lesen wir die merkwürdigen Zeilen. Als er von seiner Krankheit erfahren hatte, blieb er noch 2 Tage, wo er war. Erst dann sagte er zu seinen Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Das steht im Johannes 11, 6 bis 7. Also der Jesus hat es ja nicht gerade präsent gehabt, oder? Und dabei steht das Leben von seinem Freund auf dem Spiel. In einer anderen Geschichte lehrt Jesus in einer Synagoge, da kommt ein Typ, der heisst Jairus, tut sich ihm buchstäblich zu Füßen werfen und fleht ihn an, zu ihm zu kommen und seine Tochter zu heilen, die im Sterben liegt. Auch da geht es um Leben und Tod. Aber auf dem Weg zum Jairus, seinem Haus, wird Jesus von einer Frau aufgehalten, wo sie 12 Jahre an einer chronischen Krankheit leidet. Und dann wird wunderschön erzählt, wie Jesus sich einfach alle Zeit von der Welt genommen hat, nur für die Frau. Keine Spur von Rastlosigkeit oder Hektik. Kannst du dir das vorstellen, wie sich der Jairus hat müssen gefühlen? Panik sitzt ihm wahrscheinlich im Knick. Aber am Ende ist Jesus dann doch gekommen und hat seine Tochter geheilt. Was doch da auffällt, ist, wie sehr Jesus in jedem Augenblick präsent ist. Wie er sich von nichts und niemandem, auch nicht von einem medizinischen Notfall oder einem besorgten Vater, drängen lässt. Und die Geschichten, das sind keine Einzelfälle, keine Ausreißer. Jesus wird ständig unterbrochen. Kannst du mal die Evangelien nach dem Aspekt lesen? Und doch wirkt Jesus nie aufgeregt oder verärgert. Jesus hat einen vollen Terminkalender gehabt, voll bis zum Rand, auf eine gute Art und Weise. Und doch wirkt er in den Evangelien nie so, als sei er unter Zeitdruck. Die Verwurzelung im Augenblick und die Verbundenheit mit Gott, mit anderen Menschen und mit sich selber sind nie Nebenprodukt von einer entspannten Persönlichkeit oder einer vordigitalen Welt. Sie sind die Folge von einer Lebensweise, einer ganz neuen Art und Weise, als Mensch zu leben, wo Jesus in einer Geschichte nach der anderen, in einer Geschichte nach der anderen zur Schau stellt. Ich habe noch ein paar praktische Tipps zur Entschleunigung. Wie wäre es, wenn wir mal unsere Geschwindigkeitsbegrenzungen einhalten, wenn wir uns das mal vornehmen würden? Da darf ich euch das noch zeigen, genau. Oder wenn wir mal an der Kasse anstehen, und zwar extra auf der längeren Schlange, uns bewusst verlangsamen tun, entschleunigen tun. Sehr vieles wollen wir immer gleichzeitig machen. Wieso mal einfach nur seriell, eins nach dem anderen? Wieso nicht einmal einfach langsamer laufen, vielleicht langsamer reden, um uns wirklich einfach zwingen in die Entschleunigung hinein, zwingen in die Verlangsamung hinein. Ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, dass wir uns wirklich ganz bewusst in eine Situation hinein zwingen tun. Also, die 4 aufgezeigten Wege, die ich euch mitgebracht habe, gegen die Rastlosigkeit, das sind einfach nur Mittel zum Zweck. Das Ziel ist nicht Stille und Einsamkeit, sondern die Rückkehr zu Gott. Das steht im Zentrum, die Rückkehr zu Gott. Das Ziel ist nicht der Sabbat, sondern ein erholsames, dankbares Leben von der Leichtigkeit, von der Wertschätzung, vom Staunen und von der Anbetung. Das Ziel ist nicht ein einfaches Leben. Es geht vielmehr um Freiheit und Konzentration aufs Wesentliche. Das Ziel ist auch nicht die Entschleunigung. Es geht darum, präsent zu sein. Für Gott, für die Menschen, für den Augenblick. Und das Ziel ist Übung. In der Übung bleiben. Das Ziel ist nicht der Perfektionismus. Was nehmen wir mit? Was nehme ich persönlich mit? Ich bin ja immer noch im Selbstgespräch. Ich bin ein Lehrling und ich möchte immer ein Lehrling sein. Ich möchte Jesus kopieren. Er läuft da neben mir in der Ausrüstung rein. Er zeigt, er macht mir es vor, ich möchte von ihm lernen. Ich möchte ihn kopieren. Ich möchte mein Leben grundsätzlich verlangsamen, um präsent zu sein. Präsent für Beziehungen zu Gott, zu den Menschen, zu mir selber, zu euch. Mein Leben grundsätzlich verlangsamen. Komplexität rausnehmen, mein Leben vereinfachen. Und zwar anhand der Praktiken von Jesus. Er hat ja das Leben erfunden. Ich möchte mich von dem überfordernden Überfluss lösen. Mein Leben vereinfachen. Ich möchte in Jesus bleiben. Wie die Reben am Weinstock. Ich möchte so gern aus einer tiefen Quelle von der Liebe, der Freude und dem Frieden heraus leben. Amen. Ich möchte noch beten mit uns. Herr, wir sind deine Lehrlinge. Wir möchten uns bekennen, dass wir nicht von dir gelernt haben, dass wir probiert andere Wege, andere Anziehungskräfte nachverfolgt haben. Wir möchten bekennen, dass wir uns mehr von dir getrennt haben. In dem Streben nach mehr Materialismus, nach Geschäftigkeit. Und wir danken dir, dass du das Angebot hast, komm zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Du machst es uns vor. Du hast das Leben erfunden. Danke, dass wir dürfen auf dich schauen. Danke, dass du uns Kraft wirst geben, zum Stopp sagen. Um in deine Ruhe hineinzukommen, Herr. Das ist das, was wir möchten. Du uns ausrüsten dafür. Ja, wir werden immer wieder reingehen. Du uns befähigen, ausrüsten, dafür ganz nah bei dir sein, in deiner Ruhe und in deinem Frieden. Amen.